بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil sein auf den Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem kein Sohn für die Sünde seines Vaters aufkommen wird, noch ein Vater für die Sünde seines Sohnes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Majtama'a qawmun fi bayti min buyutillah. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, und Allahs Buch psalmodiert oder rezitiert, ويتدارسونه بينهم, und sie es untereinander lehren und lernen, illa nazalat alayhim as-sakina, dann steigt auf sie hinab die Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala, وغشيتهم الرحمة, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وحفتهم الملائكة, und die Engel umgeben sie, وذكرهم الله في من عنده, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie, das heißt die Anwesenden der Sitzung, bei denjenigen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir zu diesen Menschen gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in seiner Sitzung. Denn das ist die beste Sitzung und die beste Umgebung, die man sich vorstellen kann. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 124 bis, sind die Verse 127 bis 131. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie: Unser Herr, nimm von uns an, du bist ja der Allhörende, der Allwissende. Unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an. Du bist ja der Reueannehmende und der Barmherzige. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der Allmächtige und der Allweise. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Wir haben ihn, also Ibrahim, ja bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen. Damals, als sein Herr zu ihm sagte: Werde Muslim, werde ein Gottergebener, sagte er: Ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben. Wir haben beim letzten Mal angefangen, um den Versen 124 bis 126 zu erwähnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. und seinem Sohn Ismail a.s. einen Status im Islam gegeben hat, einen besonderen Status im Islam gegeben hat. Und zwar einen Status, der sich immer wieder befindet, bis zum jüngsten Tag, und zwar bei der Kaaba von Allah subhanahu wa ta'ala, im Hause Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim und Ismail angeordnet, dass sie dieses Haus, sein Haus von Allah subhanahu wa ta'ala, und das Haus Allahs wird Allah zugeschrieben, und das ist eine Zuschreibung, sagt man, eine Zuschreibung der Ehre wegen oder Ehretwegen, der Ehre halbe, der Ehre halber. Und nicht, dass es irgendwie ein Teil Gottes wäre oder so etwas, sondern es ist einfach eine Zuschreibung von eine Zuschreibung der Ehre der Kaaba wegen. Der Ehre der Kaaba halber oder wegen. Und gedenkt, als Ibrahim haben wir gesagt, heißt Al-Abur Rahim, der barmherzige Vater. Der barmherzige Vater. Und wird auch bezeichnet als Abul Anbiya, der Vater der Propheten. Der Vater der Propheten.
Großvater
der Propheten. Jed, yani Jed. Der Großvater der Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm anbefohlen und seinem Sohn Ismail die Grundmauern des Hauses hochzuziehen. Und darin ist ein Hinweis, ein Fe-Ishara, dass die Grundmauern schon da waren. Die Grundmauern des Hauses schon da waren und sie dieses Haus hochziehen mussten von der Kaaba in Mekka. Und und gedenk, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses, also der Kaaba, errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie. Ismail hat auch eine Bedeutung. Man sagt, auch von der gleichen Sprache, das bedeutet derjenige, dessen Dua erhört worden ist. Derjenige, dessen Dua erhört worden ist. Wallahu a'lam. Da beteten sie: Unser Herr, nimm es von uns an. Nimm es von uns an, nachdem sie dieses Haus gebaut haben, ist ein Zeichen des Ikhlas, ein Zeichen der Gottergebenheit und dass sie das nur für Allah subhanahu wa ta'ala ausschließlich getan haben und nur sein Angesicht angestrebt haben. Du bist ja der Allhörende und der Allwissende. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles und weiß alles auf eine Art und Weise, die uns unbekannt ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Das heißt, unser Herr, festige uns und schenke uns noch mehr Ergebenheit. Denn sie sagen, unser Herr, mache uns dir ergeben. Das heißt auf Arabisch, waj'alna muslimaini. Aber sie sind doch schon Muslime. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, schenke uns noch mehr Ergebenheit, als wir schon ergeben sind. Und das ist ein Zeichen der absoluten, vollständigen Unterwerfung vor Allah subhanahu wa ta'ala und der Bescheidenheit, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Denn wer sich vor Allah erniedrigt, klein macht, Allah macht ihn groß. Und wer sich vor Allah groß macht, Allah macht ihn klein. Und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an. Und zeige uns unsere Riten, da lehrt uns Ibrahim a.s. und Ismail a.s., dass wir, wenn wir etwas tun wollen, Hajj oder Salah oder irgendetwas, was zu den Gottesdiensten im Islam gehört, dann müssen wir sie erstmal lernen. Und man darf nicht irgendeine Sache angehen, bevor man nicht weiß, wie man sie richtig vollzieht. Denn die Tat im Islam wird angenommen unter zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass man es für Allah subhanahu wa ta'ala tut. Ikhlas. Und das zweite ist, Al-Mutaba'a. Dass man das auf die Art und Weise tut, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgegeben hat. Und es gibt viele Leute, die leider zum Beispiel Fehler begehen in den Gottesdiensten und dann hinterher fragen, was hätte ich tun sollen oder was habe ich falsch gemacht. Aber ihre Pflicht ist es, sobald sie etwas angehen, müssen sie wissen, wie sie es tun. Na. Und nimm unsere Reue an, subhanallah. Das ist das Dua von zwei Propheten. Dua von zwei Propheten, sie sagen, nimm unsere Reue an und wenden sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zu. Darin ist ein Hinweis, dass wir zu uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala regelmäßig zuwenden müssen. Unsere Sünden bekennen müssen. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue des Sünders an, solange die Seele noch nicht aus dem Körper rausgegangen ist. Na. Unser Herr, und dann machen sie einen sehr, sehr interessanten Dua, den Allah subhanahu wa ta'ala erhört hat. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Schicke zu ihnen, zu dieser Gemeinschaft, die dort leben wird. Und ihr wisst ja, dass die Araber stammen ab von Ismail, a.s. und die Juden stammen ab von Israel, Ya'qub, a.s. Und Allah sagt, schicke zu ihnen einen Propheten von ihnen. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah. Allah schickt zu ihnen einen Propheten von ihnen, der, sie kennen ihre Mentalität, sie kennen seine Mentalität, sie kennen seine Sprache, sie kennen seine Kultur, sie kennen seinen Charakter, sie kennen sein Leben, sie kennen seine Eltern, sie kennen seine Verwandtschaft. Und sie wissen alles über ihn. Sie wussten über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bevor er Prophet wurde, wer dieser Mensch war. Und dass er ein vertrauenswürdiger Mensch war, Al-Amin. Und sie wussten, dass er nicht lügt. Und sie haben ihm sie haben viele Dinge anvertraut, dass er sie bei sich aufbewahrt. Und deswegen in der Nacht, wo er auswandern wollte, die Hijra machen wollte, hat er zu Ali radiallahu anhu gesagt, hat er ihm jeden Gegenstand, den er bei sich zu Hause hatte, hat er gesagt, dieses gehört dem und dieses gehört dem, dieses gehört dem, gib jedem sein Recht wieder zurück. Obwohl das eine Nacht war, wo sie ihn versucht haben umzubringen und zu ermorden. Und das war Al-Amin. Und diesen Menschen haben sie nachher beschuldigt, dass er lügen würde und ein Zauberer wäre und ein Verbrecher wäre und ein Lügner wäre und ein Verrückter wäre und ein Besessener wäre und von Dschinn befallen wäre. Und das alles weist darauf hin, dass diese Menschen töricht sind. Sufaha. Und das, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht von den Qurayshiten gewesen wäre, dann hätten die Leute gesagt, hättest du einen geschickt von uns? Wir kennen ihn nicht, vielleicht ist er ein Lügner. Wer ist das überhaupt, dass wir ihm glauben sollten? Und Allah schickte, und wer ist hier gemeint, schickt einen Gesandten von ihnen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist damit gemeint, sonst niemand anders. Und dieser Dua ist, also das ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist praktisch die Baraka von dem Dua von Ibrahim a.s. und Ismail. Eine gewaltige Sache. Subhanallah. يتلو عليهم آياتك, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch um die Weisheit lehrt. Deine Worte, das sind der Koran. Und das ist das. Und wie liest er ihnen vor? Er liest es ihnen auswendig vor. Unser Prophet Hassan konnte nicht lesen und schreiben. Und er liest ihnen das auswendig vor. Und die Sahaba lernen es auch auswendig und schreiben den Koran auf während der Zeit des Propheten Hassan. Viele Leute denken, dass der Koran erst aufgeschrieben worden ist später. Aber das ist falsch. Sondern jedes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Verse gegeben hat vom Koran, dann hat er die Sahaba gerufen, die schreiben konnten, und hat ihnen gesagt, schreibt das und das und das auf. Und wir kennen viele Namen von der Sahaba, ja, die lesen und schreiben konnten. Unter ihnen die vier Khulafa. Und über ihnen, in Bezug auf den Koran schreiben, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Und viele andere Sahaba, die den Koran für den Propheten geschrieben haben. Ja? Und deswegen, Alhamdulillah, der Koran ist uns auf eine Art und Weise überliefert worden, auswendig, also mündlich und schriftlich, sodass es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass dieser Koran, den wir heute haben, der gleiche Koran ist, den der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, den Sahaba vorgetragen hat und den er von Jibril erhalten hat und den Jibril vom Herrn der Welten erhalten hat. Der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, als er darüber geredet hat, über den Vers, hat er gesagt, das ist das Problem bei vielen Leuten, die weit von Allahs Weg weg sind und die nicht zu den Moscheen gehen. Bei ihnen findet man, dass es meistens Leute sind, die weder den Koran lesen, weder den Koran hören, zuhören, noch Tafsire lesen, noch bei Sitzungen teilnehmen, in denen der Koran erklärt wird. Und das ist hier, er liest ihnen deine Worte vor, er liest ihnen die Worte Allahs vor und lehrt sie das Buch, den Koran lehrt es ihnen. Lehren das, was, zum Beispiel, was wir gerade machen, wir lernen den Koran. Denn nur lesen, wir müssen auch verstehen, was wir lesen. Na'am. Das ist, was einen weiterbringt dann letztendlich. Und die Weisheit lernt, lehrt und sie läutert. Die Weisheit, Al-Hikmah, ist die Weisheit. Und auf Arabisch, Weisheit bedeutet, eine Sache an die Stelle zu setzen, wo sie hingehört. Und manche Mufassirun haben gesagt, die Weisheit ist As-Sunna, in diesem Fall. Und Nubuwa, sogar das Prophetentum. Allgemein, alles was weise ist, gehört da rein. Alles was weise ist, gehört in diesen Vers rein. Na, und das gehört dazu. Also die Sunna ist ein Teil davon. Und das alles ein Teil davon. Tafsir ist ein Teil von der Hikmah, zweifellos. Und sie läutert. Läutert durch diese Verse von Al-Shirk, von Al-Kufr, Al-Nifaq, Al-Fisq und von den großen Sünden, von den kleinen Sünden und von Heuchelei und von allem Möglichen. Denn im Koran gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala viele Beispiele dafür, dass Al-Shirk sinnlos ist. Weil, wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Menschen erschaffen hat und derjenige ist, der dir alles gegeben hat, was du besitzt, und derjenige, der dir auch deine Kinder gegeben hat und dein Essen, Trinken gegeben hat und der dir die Kleidung gegeben hat und der dir das Leben leicht gemacht hat und derjenige, der dir zwei Augen gegeben hat anstatt eins, wenn er dir eins gegeben hätte, hätte auch gereicht. Wenn er dir eine Hand gibt anstatt zwei, drei, geht auch. Wenn er dir vier Finger gibt anstatt fünf, geht auch. Wenn er dir keine Haare gibt, geht das Leben auch weiter. Wenn er dir nur ein Ohr gibt, geht's auch. Wenn er dir keine Ohrenmuscheln gegeben hätte, nur die Ohren selbst ohne Ohrenmuscheln, man könnte auch hören, aber nicht so gut. Und das sind alles Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt der Mensch und dankt er jemandem anderen, außer Allah. Vor kurzem hat mir jemand, erst vor zwei Tagen ungefähr, hat mir jemand zu mir gesagt, ihm gefällt es, dass bei manchen Naturvölkern, wenn sie ein Tier geschlachtet haben, dann danken sie dem Tier und Allah. Dann habe ich gesagt, wieso dankst du dem Tier? Da sagt er, weil das Tier hat sich geopfert für den Menschen, hat seine Seele gegeben. Habe ich gesagt, das Tier hat bestimmt nicht gesagt, nimm mich und schlachte mich. Ja. Sondern das Tier, das wurde genommen. Das Tier wurde geschlachtet. Subhanallah. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, jetzt dem Tier zu danken. Und deswegen, Subhanallah, Allah ist derjenige, der dieses Tier erschaffen hat. Aber die Menschen, Allah macht ihn, Astaghfirullah, der Shaitan irgendwie setzt auf ihre Augen eine Höhle, sodass sie nicht sehen können, subhanallah. Sie danken einem Tier. Warum danken sie einem Tier? Seit wann hat das Tier irgendetwas von sich selbst ausgemacht? Subhanallah. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Die meisten Menschen wissen nicht. Und du bist ja der Allmächtige und der Allweise. Das ist ein angemessener Versende zu dem Dua. Wenn du betest zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unter den Menschen einen gewaltigen Propheten erwecken soll, dann ist es sehr angemessen, dass man sagt, du bist der Allmächtige, denn du bist derjenige, der dazu imstande ist. Und es ist angemessen zu sagen, du bist der Allweise, denn du weißt zum Beispiel, dass es besser ist, dass ein Prophet von den Menschen kommt und nicht von anderen Leuten kommt. Ja. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch in Surat Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Das heißt, es gibt keinen Gesandten, den wir gesandt haben, es sei denn mit der Sprache seines eigenen Volkes. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, damit er es ihnen klar macht. Subhanallah. Damit er es ihnen klar macht. Ja. Al-Aziz ist hier normalerweise ist der Allmächtige im Arabischen, sagt meistens Al-Qadir oder Al-Qadir. Ja. Aber hier ist es Al-Aziz, wird auch übersetzt als der Allmächtige. Und Al-Kisai, er sagte, dass Al-Aziz bedeutet auch Al-Ghalib, das heißt derjenige, der siegreich ist, der immer siegreich ist. Ja. Und Al-Hakim ist der Allweise. Das ist wieder ein von den Beispielen, wo ich gesagt habe, Hakim auf Arabisch heißt Weise. Hakim heißt Weise. Abdul Hakim ist der Diener des Weisen, ist ein Name. Manche Leute heißen so. Und also Abd, irgendetwas, also Abd und dann ein Name Allahs, das sind, gehören zu den Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten liebt. Ja? Die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten hat. Wie dem auch sei, dann auf Arabisch heißt es Al-Hakim, der Weise. Allah ist der Mächtige, der Weise. Aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala hat man im Deutschen eben dieses, den Präfix Al dazu hinzugefügt, um es abzugrenzen von irgendjemand anders auch. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht nur der Weise, er ist der Weise schlechthin, er ist der Allweise, der hinter jeder Aussage, die Allah macht, oder hinter jeder Tat, die Allah tut, steckt eine Weisheit dahinter. Manche Menschen kennen sie und manche Menschen kennen sie nicht. Und subhanallah, das ist ein Thema, was wirklich nicht unwichtig ist. Manche Leute heutzutage werden gefragt, warum Muslime zum Beispiel, warum dürft ihr ein Tier nur essen, wenn Allahs Name darüber erwähnt worden ist beim Schlachten? Und andere fragen, sie sagen, das ist doch das gleiche Tier. Sag eben später, sag später Bismillah, wo ist das Problem? Die andere Leute sagen, warum sollte eine alte Frau, die nicht mehr attraktiv ist, Kopftuch tragen? Der Nächste sagt, und der Nächste sagt, und der Nächste sagt. Es gibt viele Sachen, die man darüber sagen kann. Wir kennen nicht alle Weisheiten hinter einer Tat. Oder besser gesagt, was noch wichtiger ist, du, der du fragst und diese Fragen stellst, nur weil du es nicht weißt, heißt es nicht, dass andere es nicht wissen. Und wenn du einen Muslim fragst und er weiß die Antwort nicht darauf, das heißt noch lange nicht, dass die anderen Muslime das nicht wissen. Das heißt noch lange nicht, dass andere Muslime das nicht wissen. Und es gibt eben Leute, die sind gelehrt, manche Leute sind nicht gelehrt, und es gibt Leute, die sind mehr gelehrt als andere, und der ehrliche Mensch ist nicht voreilig, wenn er Leute fragt und nimmt gleich die erste Antwort, die er von irgendjemandem einfach bekommt. Denn was ich meine damit ist, die heutige Muslime sind genug geprüft worden dadurch, dass es Leute gibt, die ohne Wissen reden. Die ohne Wissen reden. Subhanallah. Zu sagen, la a'lam, ich weiß nicht, auf Arabisch zwei Worte, auf Deutsch drei Worte, ist eine einfache Aussage für denjenigen, für den Allah es einfach gemacht hat. Aber es gibt zu viele Leute, die können das nicht sagen. Ich weiß nicht. Sie werden gefragt über eine Sache im Gebet zum Beispiel, ich habe das und das gemacht, soll ich jetzt Sujud Sahu machen? Die Vergesslichkeit, die der gesagt hat, ja, ich habe gehört, immer wenn du irgendwas zu viel machst, sollst du es machen. Nein, Achi, das ist nicht einfach die Regel so. Wenn du immer was zu viel machst, machst du Sujud Sahu. Das kommt davon, was du machst. Ja? Oder wenn du was zu wenig machst, dann subhanallah, wie dem auch sei. Was ich nur sagen will ist, wenn man nicht weiß, soll man sagen, ich weiß nicht. Und es geht manchmal sogar so weit, dass manche Leute Sachen aus Teil der Religion sind, leugnen. Sie sagen, nein, das gibt gar nicht im Islam. Manche Leute sagen dir, nein, heutzutage, weil der Islam angegriffen wird durch Krieg und Terror und sowas, sagen sie, nein, im Islam gibt es weder Krieg noch Terror noch sonst was. Islam ist Friede, Freude, Eierkuchen und Barmherzigkeit für alle Menschen. Das ist Quatsch. Der Islam ist Frieden für den, der den Frieden verdient. So sagen wir es immer. Und Krieg für den, der den Krieg verdient. Und Barmherzigkeit für den, der Barmherzigkeit verdient. Und so weiter und so weiter. Also der Islam ist die Religion der Gerechtigkeit. Und diesen Bezug möchte ich einen ganz wichtigen Punkt erwähnen.
Dafür gibt es eine Hadith, irgendwo habe ich gelesen oder gehört, dass der Prophet Rasulullah gesagt hat, ich bin ein Prophet Rahme und zugleich bin ich auch ein Prophet für Krieg.
Gibt es diese Hadith? Ich kenne den Hadith nicht, aber die Bedeutung ist richtig. Die Bedeutung ist richtig. Für denjenigen, der es verdient hat, ist der Krieg, und für denjenigen, der es, weil der Prophet Rasulullah durch seine Entsendung tatsächlich gab es Kriege. Und tatsächlich gab es, dass Männer von ihren Frauen getrennt worden sind, weil die einen sind Muslime geworden, die anderen sind auf dem Kufr geblieben. Und dadurch sind Väter und Kinder getrennt worden, Mütter und Töchter getrennt worden und Brüder und Schwestern getrennt worden und Freunde getrennt worden. Das ist überhaupt kein Zweifel. Und das ist eine richtige Sache.
Also Haq und Batil.
Haq und Batil wird getrennt. Haq und Batil wird klar gemacht durch unseren Propheten. Und durch den Koran, durch den Islam, durch die Weisheit, durch die Verse Allahs. Na, eine wichtige Sache, die ich gerade eben noch erwähnt wollte, ist besonders der Begriff Terror. Der Begriff Terror auf Arabisch heißt Irhab. Der Begriff Terror auf Arabisch heißt Irhab. Irhab ist einen, dass man, also zumindest auf Arabisch und auf Deutsch auch, dass man jemanden, wenn man jemanden terrorisiert, das heißt, du jagst ihm Angst ein und Schrecken ein. Und das ist ein Mittel. Ein Mittel. Im Fiqh, solche Mittel haben keinen Rechtsspruch. Man kann nicht sagen, ein Mittel ist halal oder haram. Das geht nicht, das ist nicht logisch. Ich kann nicht sagen, das Holz ist halal oder haram. Das geht nicht. Wofür? Was machst du damit? Wenn ich zum Beispiel, man gibt immer ein schönes Beispiel vom Messer. Das Messer. Ist das Messer halal, haram? Das Messer hat kein Urteil darüber. Benutzt es, um dein Tier zu schlachten, ist halal. Und auch nur wenn das Tier auch, wenn du benutzt es, um Kartoffeln zu schneiden, ist halal. Benutzt es, um einen Menschen umzubringen, den du nicht umbringen darfst, ist haram. Ja? Und genauso das gleiche gilt für Terror. Machst du Krieg, musst du Terror benutzen. Sonst kannst du keinen Krieg führen. Benutzt du Terror gegen unschuldige Menschen, hast du ein Problem im Islam. Ja? Und das ist die Sache, deswegen wir sind, Alhamdulillah, eine Gemeinschaft der Mitte. Ummatan wasata, wie Allah uns beschrieben hat. Und deswegen möchten wir zur Weisheit, und das ist Weisheit. Weisheit, habe ich vorhin gesagt, bedeutet, damit wir zu den Versen zurückkommen, dass man eine Sache an die Stelle setzt, wo sie hingehört. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضَعِهِ. So sagen die Gelehrten der Sprache oder die weisen Menschen. Also, wir legen alle jede Sache, wo sie hingehört. Und das war unser Prophet, er war ein weiser Mensch. Er war ein weiser Mensch inwiefern? Zum Beispiel hat er gehört von drei Leuten. Und jeder von uns kennt die Geschichte, aber ich erwähne sie, weil sie einfach sinnvoll ist, dass man sie erwähnt, um sich daran zu erinnern. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gehört. Er hat gehört, dass drei Menschen untereinander gesagt haben: Wie kann es sein, dass dieser Mensch, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm vergeben worden sind alle seine Sünden, die er schon bereits getan hat und die er noch tun wird? Subhanallah. Und übrigens, als dieser Vers herabgesandt worden ist, dann hat, ich glaube, es war Aisha radiallahu anha, sie hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er immer noch nachts betet, bis seine Füße anschwellen. Und dann sagte er, sagte sie ihm, wieso machst du das, obwohl Allah dir schon deine Sünden vergeben hat, was du getan hast, was du noch tun wirst, wofür brauchst du noch zu beten? Diese Nachtgebete, die zusätzlichen, und sagte er zu ihr,
Ist das Nafila?
Nafila. Und dann sagte er, aber bis seine Füße anschwellen, das ist, und dann sagte er zu Aisha radhiallahu anha, afala akunu abdan shakura, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die gläubigen Menschen, wenn Allah ihnen etwas gibt, sind sie noch dankbarer dafür und sagen nicht, Alhamdulillah, Allah hat mir ein Kind gegeben, jetzt brauche ich meine Sunnah-Gebete nicht mehr verrichten oder sowas. Ja? Das ist eine, klingt vielleicht witzig, aber es gibt Leute, wenn es ihnen gut geht, beten sie weniger. Wenn es ihnen schlecht geht, machen sie viel Dua. Machen sie viel Dua und zu Allah und weinen und Allah, bitte hilf mir. Und wenn es vorbei ist, die Anzahl von den Minuten, die er Dua gemacht hat, die findet sich nie wieder in seinen folgenden Tagen. Das ist ein Ausgleich, den der Mensch finden muss. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er gehört hat, diese Menschen sagen unter sich, wie kann es sein, dass deine Sünden dir vergeben, sie haben untereinander gesagt, wie kann es sein, dass diesen Menschen seine Sünden vergeben worden sind, seine vergangenen und seine zukünftigen, und er macht gar nicht so besondere Dinge äußerlich für uns, in ihrer Vorstellung. Und dann sagte der eine, okay, damit wir diese gleiche Stufe erreichen, werde ich ab heute nur noch jede Nacht beten. Ich werde nicht mehr schlafen, nachts. Sobald die Sonne untergeht, oder bis Isha, nach Isha, werde ich nur noch beten, die ganze Nacht, bis zum Fajr. Und werde nicht mehr schlafen. Der nächste sagte, ich werde nie wieder heiraten. Ich werde niemals heiraten. Mein ganzes Leben nur opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte sagte, ich werde tagsüber nie wieder essen und trinken. Ich werde nur noch fasten. Und als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gehört hat, sagte er zu diesen drei, seid ihr diejenigen, die das und das gesagt haben? Guck mal, sallallahu alaihi wa sallam, diese Art und Weise, wie er gerade umgeht, ist überhaupt nicht der Sinn, warum ich den Hadith gerade erwähne. Aber er hört etwas über Leute, was sie gesagt haben, was falsch ist, und dann zeigt man auf sie, und er geht zu ihnen hin und fragt sie erstmal, habt ihr das wirklich gesagt? Das ist eine kleine Sache, die aber gewaltigen Wert hat. Viele, viele Leute, das geschieht wirklich mehr als einmal in den muslimischen Gesellschaften monatlich, dass sie etwas hören über einen anderen Muslim und es einfach glauben. Und es einfach wahr. Und das dann, zum Beispiel wird über diesen Muslim gesagt, ich habe ihn zum Beispiel gesehen in der Stadt, in der Kneipe zum Beispiel, und es wird geglaubt. Oder ich habe ihn gesehen mit einer Frau, es wird geglaubt. Oder dieser betet gar nicht. Es wird geglaubt. Und derjenige, der diese Nachricht überbracht hat, ist entweder selbst ein Frevler, oder er ist selbst überhaupt nicht vertrauenswürdig, oder er ist selbst im Zweifel, er sagt es aber nur so. Und wie dem auch sei, Leute, wenn der Mensch vorhanden ist, über den etwas gesagt wird, sogar vor Gericht, was passiert dann? Fragt man die Person und verurteilt sie nicht, ohne gefragt zu haben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat diese Leute nicht verurteilt, bis er sie gefragt hat. Und dann hat er zu ihnen gesagt, ich bin... Ich bete nachts und schlafe auch. Und ich heirate Frauen. Und ich faste manchmal tagsüber und manchmal esse ich. Ich habe also ein ausgeglichenes Leben. Und er hat sie darauf hingewiesen, dass der Punkt, der Grund, warum der Prophet diese Sachen vergeben worden sind, ist was? Hat er gesagt, ich bin der Gottesfürchtigste von euch. Ich bin der Gottesfürchtigste von euch. Und das ist, was ihn erhört hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa heißt ja ursprünglich auf Arabisch, sich für etwas schützen. Ne? Und man schützt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor seiner Strafe. Und man schützt sich vor der Hölle. Das ist Taqwa. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ittaqun nara, walau bi shiqqi tamra. Das heißt, schützt euch vor dem Feuer, selbst wenn es nur mit einer halben Dattel ist. Subhanallah.
Ja, wie kann man sich schützen? Also mit dem Befehle, die Allah uns gesagt hat?
Genauso.
Dass man sie befolgt?
Genauso. Das ist der Schutz. Das ist der Schutz, Jazakallah. Und wenn er sagt, mit einer halben Dattel, das heißt, wenn du eine halbe Dattel nur noch hast und du findest jemanden, dem du es geben könntest als Spende, weil er sie haben möchte oder braucht, gib sie ihm. Und sieh das nicht als zu geringwertig an. Und ich frage jetzt, wie viel kostet eine halbe Dattel in Cent? Ein paar Cent. Und wie viele Leute denken sich, ach, wegen ein paar Cent zu spenden, das will ich nicht. Ein Euro ist mir zu viel, aber jetzt ein paar Cent ist auch zu viel. Nein, es ist wirklich... Sobald man in eine Moschee kommt, die man zum Beispiel noch nie besucht hat, wirf irgendwas rein. Und wenn es nur ein Cent ist, du weißt nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala damit macht. Denn die Maßstäbe bei Allah sind anders als die Maßstäbe bei uns. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wer für Allah eine Moschee baut, dem baut Allah ein Haus oder ein Schloss im Paradies. Und das Schloss im Paradies ist nicht die Schlösser, wie sie hier sind. Ja. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Vers 130, oder aus dem Vers 129 entnehmen wir, erstens, der Iman ist eine Sache, die zunimmt und mehr wird, wenn man gläubiger wird. Allah, schenke uns Ergebenheit, mach uns die ergeben, lass uns noch mehr ergeben sein. Der Iman nimmt zu. Wissen lernen wir daraus. Wissen, wir müssen nach Wissen streben, bevor wir einen Gottesdienst angehen. Nicht hinterher sagen, ich habe das falsch und das falsch gemacht. Vorher lernen, wie man etwas tut. nicht jahrelang irgendwas machen, wodurch der Wudu ungültig geworden ist, und dann betet man jahrelang und dann fragt man eines Tages den Gelehrten, was soll ich machen mit meinen Gebeten, die ich ganz verrichtet habe. Und daraus lernen wir zu handeln, und daraus lernen wir uns, dass wir uns auch vor dem Unglauben schützen, indem wir wie schützen wir uns vor dem Unglauben von Schirk und Kufr und Fisk und Nifaq? Indem wir Allahs Worte lernen, indem wir lernen, was falsch und was richtig ist. Wie viele Muslime fallen in Sünden rein, weil sie nicht wissen, dass sie Sünden sind. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Was ist das Glaubensbekenntnis Ibrahims? Es ist La ilaha illallah. Es ist der Islam, von dem man nicht abweichen darf. Das ist das Glaubensbekenntnis Ibrahims. Millah. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Betört, Safi, ist jemand eben, der ein Schwachsinniger ist. Geistlich schwachsinnig ist. Nicht krank, wie im Sinne, sondern wirklich geistlich schwachsinnig ist, weil er den Verstand, den er von Allah bekommen hat, nicht benutzt, um Allah anzubeten. Naam. Und gemeint ist unter anderem, natürlich jeder, der abweicht von diesem Weg, aber unter anderem die Juden und die Christen, die vom Glaubensbekenntnis Ibrahims abgewichen sind. Denn Ibrahim, den sie auch als Propheten anerkennen und der für sie auch ein Prophet ist, den haben sie geleugnet, indem sie diese Religion nicht mehr befolgt sind. Und das ist das Seltsame. Wenn jemand den Christen, Juden fragt, was war die Religion von Ibrahim, dann ist die einzige, er wird dir viele Worte geben und Antworten, lange Antwort geben. Aber zusammengefasst, was er sagt, ist, er war ein gottergebener Mensch. Was Gott ihm gesagt hat, hat er getan. Siehe, die Schlachtung seines Sohnes, wer? Ismail. Ismail. Also der erste Sohn von Ibrahim war Ismail, mashallah. Und nicht Jakob, wie das Volk der Schrift behauptet. In der Bibel, Ishaq. In der Bibel ist es nämlich, sind zwei Verse erwähnt und die sind widersprüchlich. Einmal steht es drin, dass der erstgeborene Sohn wortwörtlich ist Ishaq, und einmal, wenn du die Alter anschaust, ne, wann Ishaq oder Ismail geboren worden ist und wann Ibrahim ihn hat beschneiden lassen, dann siehst du, dass sie dass Ismail eindeutig älter ist als Ishaq. Also ist ein Widerspruch. Und das reicht aus, um zu beweisen, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Falsch ist, nicht Gottes Wort ist, und dass man sich nicht mehr darauf stützen kann. Denn wenn ich einen Fehler nachgewiesen habe, dann kann es sein, dass noch viel mehr da sind. Wer garantiert es mir? Das sowieso. Ist auch widersprüchlich in der Bibel. Na. Und ich sage diese Sachen nicht aus Gefühlen, sondern ich sage es aus Wissen. Ich sage das aus Wissen. Diese Sachen sind tatsächlich so. Auch wenn Leute das ihnen nicht gefallen mag. Aber das ist so. Der selbst betört ist. Na, also das heißt, gemeint ist, jeder, der den Glaubensweg von Ibrahim, von dem abkommt, ist betört. Das ist damit gemeint. Na, das ist ein stilistisches Mittel in der Sprache zu fragen, wer ist wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Die Frage ist, die Antwort ist keiner. Keiner. Ja. Aber die Antwort brauchen wir nicht, weil die Antwort logisch ist. Wir haben ihn, also Ibrahim, ja bereits in diesseits auserwählt, und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen. Das ist eine Vorbotschaft für Ibrahim a.s. und wie auch nicht, er ist einer der rechtschaffenden Menschen. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dass wir zu diesen Propheten aufsteigen können. Das gemeint ist damit, dass wir mit diesen Propheten zusammen sein können im Paradies, indem Allah gesagt hat im Koran, وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ, und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, sie werden zusammen sein mit denjenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, von den Propheten, von den Wahrheitsliebenden und von den Märtyrern und von den rechtschaffenen Menschen. Ja. Und das ist eine frohe Botschaft gewesen für die Sahaba. Und auch eine frohe Botschaft für uns. Das heißt, allein durch die Gehorsam und auch durch die Liebe. Denn der Prophet sagte, Al-Mar'u ma'aman ahabba. Das heißt, der Mensch ist zusammen mit dem, den er liebt. A'udhu billah, wenn man andere liebt, außer solche Leute. Aber das ist keine Seltenheit, besonders unter den jungen Menschen. Ich bin auch noch jung, aber sagen wir mal unter denjenigen, die gerne sogenannte Popstars und Sternchen und Stars so hinterher gucken, das ist eine sehr gefährliche Sache. Damals, als sein Herr zu ihm sagte, also als Allah zu Ibrahim sagte, werde Muslim, da sagte er, Ibrahim, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben. Noch ein kleiner Hinweis, falls jemand diese Übersetzung hat wie ich, da fehlt natürlich ein kleines Wort. Also das heißt auf Arabisch, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, damals als sein Herr zu ihm sagte, werde Muslim, قَالَ, das heißt, da sagte er, قَالَ, da sagte er, أَسْلَمْتُ, und da steht hier nicht, da sagte er, oder er sagte, oder irgendwas, fehlt eine Übersetzung. Aber ein Zeichen des Ikhlas und der Ergebenheit und der Bescheidenheit und der Unterwürfigkeit von Ibrahim a.s., Allah sagt zu ihm, werde Muslim, gemeint ist, auf Arabisch, أَسْلِمْ, das heißt, unterwerfe dich, ergib dich. Und er sagte dann, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben. Aslamtu li Rabbil Alamin. Genauso wie es später irgendwann mal, wer gesagt hat?
Entschuldigung, das war die Frage.
Also irgendwann später im Koran kommt auch vor, auch zeitlich gesehen später, sagt auch jemand, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben.
Isa alayhi salam.
Gesagt irgendwie schon, aber ich meine in dem Ausdruck, in der Geschichte von Belqis und Suleiman a.s. sagte sie, inni zalamtu nafsi, ich habe mich ungerecht, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin, und ich habe mich mit Suleiman zusammen Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, ergeben. Und dieses sind keine Worte, nicht nur Worte, sondern es ist eine Handlung. Sie waren nämlich Anbeter von was? Das Volk von Belqis. Ja, aber von was genau? Der Hudhud, der Wiedehopf, der hat doch der hat doch das Volk gesehen. Und was hat der Suleiman berichtet nachher? Er sagte, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Genau. Ich fand sie vor und ihr Volk der Sonne anbeten. Nee, يَسْجُدُونَ, sogar die Sonne, die niederwerfen vor der Sonne und nicht vor Allah. Also, subhanallah. Und nachher hat sie sich eben ergeben und die Ergebenheit hat sich dadurch gezeigt, dass sie eben nicht mehr die Sonne anbetet und sie nur noch Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Eine offensichtliche Ergebenheit, und die Ergebenheit ist im Herzen und in der Tat und zeigt sich auch in der Zunge. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad. Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar Mekka, das Gebiet von Mekka ist ein Haram. Das heißt ein heiliger Ort. Ein Ort, an dem Bäume nicht gefällt werden. Ein Ort, an dem nicht gejagt wird. Ein Ort, an dem man keinen Krieg anfängt. Es sei denn, man wird angegriffen, oder es muss sein, es gibt die Regeln, das überlassen wir den Fuqaha. Aber ich will nur sagen, es gibt zwei Hadithe, die für manche Leute vielleicht widersprüchlich erscheinen mögen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama Mekka yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Das heißt, wahrlich, Allah hat Mekka für verboten erklärt, an dem Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und sie ist, also dieses Gebiet, es ist verboten bis zum Tag der Auferstehung. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Mekka, wa inni harramtu al-Madina. Ibrahim a.s. hat Mekka für verboten erklärt, und ich habe al-Madina für verboten erklärt. Und das ist kein Widerspruch. Das heißt, in einem Hadith heißt es, dass Allah hat Mekka für verboten erklärt, und in einem Hadith heißt es, Ibrahim hat verboten erklärt. Nein, wir wissen, dass die Propheten nichts von sich selbst aus sagen, sondern wie Allah ihnen sagt, so sagen sie. Und in Wirklichkeit ist es, was Allah derjenige, der verbietet und der erlaubt. Und die Gesandten sind nur die Übermittler. Und es ist eben Ibrahim zugeschrieben worden, weil er derjenige ist, der es den Menschen erklärt hat, für verboten erklärt hat und die Botschaft eben überbracht hat. Deswegen hat man gesagt, Ibrahim hat es verboten erklärt. Aber in Wirklichkeit hat das nur verboten erklärt, weil Allah es ihm so gesagt hat. Denn die Propheten verbieten nicht, was Allah erlaubt hat und erlauben nicht, was Allah verboten hat, sondern sie machen, sie handeln nur, wie Allah SWT ihnen eingegeben hat. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.